Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Den Österreichern und besonders den Vorarlbergern steht ein sehr ereignisreicher Herbst bevor. Am 29. September wird der neue Nationalrat gewählt, am 13. Oktober dann der neue Vorarlberger Landtag. Eine Fixposition eigentlich im Landtag die letzten Jahre hatte Roland Frühstück von der ÖVP. Er gehörte quasi zum Inventar, aber diese Legislaturperiode ist jetzt dann doch seine letzte. Im Studio darf ich ihn jetzt begrüßen. Hallo, Herr Frühstück.
Schön und danke für die Einladung.
Herr Frühstück, gehen wir mal die Ämter durch. Sie sind der Obmann des Landtagsklubs, der ÖVP. Was bedeutet das?
Ja, grundsätzlich bin ich auf parlamentarischer Ebene derjenige, der die Kompromisse verhandelt, der versucht, die Gesetze dann durchzubringen, die aus der Regierung kommen, die kontrollieren. Wir müssen und werden das auch immer tun in unserem Landtagsclub. Wir sind ein großer Landtagsclub, intensivst intern diskutieren und dann nach außen eine gemeinsame Sprache sprechen. Und da glaube ich, ist das eine Aufgabe, die ganz spannend ist. Wir haben, glaube ich, in den letzten 15 Jahren, ich durfte 13 Jahre Clubobmann sein, sehr viel große Dinge weitergebracht. Wir haben sehr viel schwierige Situationen meistern müssen. Und die Regierung nicht nur unterstützt, sondern auch kontrolliert, die Budgets, die Rechnungsabschlüsse miteinander entwickelt und versucht, Einstimmigkeiten oder Mehrheiten, klare Mehrheiten zu bekommen. Und das hat eigentlich meistens geklappt.
Wir haben es schon angesprochen, es ist die letzte Legislaturperiode im Landtag. Warum jetzt?
Na, ich glaube, 3 Perioden und 15 Jahre, das ist eine gute Zeit. Außerdem finde ich, dass es wichtig ist, dass man doch nach 3 Perioden einmal auch sagt, neue Ziele anzugehen, damit gewisse Dinge nicht zur Routine werden. Ich habe sehr früh mit dem Markus Wallner eigentlich mich abgestimmt und gesagt, dass ich nicht mehr kandidieren werde und andere Dinge überlege.
Jetzt am 29. September wird einmal österreichweit gewählt, eben am 13. Oktober dann der Landtag. Was haben Sie das Gefühl, wie es im Landtag dann nach der Wahl ausschaut und wie es weitergeht?
Ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Wahl. Wir sind in einer Situation, wo eigentlich immer mehr Menschen darüber nachdenken, in Rändern Platz zu finden, ob das links ist oder rechts ist. Und ich finde, das ist eine gefährliche Situation. Die Leute dürfen nicht nur sehen, dass sie beispielsweise, wenn wir jetzt nach links schauen, möglichst viele Menschen hereinholt zu uns, die in Not sind, oder alles umverteilen. Auf der rechten Seite darf man auch nicht übersehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die damit leben können, dass man niemand mehr hereinlässt, Mauern baut, über Todesstrafen nachdenkt und so weiter. Das ist eine Sache, die ich einfach aufs Tiefste verurteile. Für mich ist es wichtig, dass wir in einer stabilen Mitte uns bewegen. Es ist aus meiner Sicht gefährlich, nur weiß oder schwarz zu denken. Es ist für mich entscheidend, dass man immer wieder versucht, in Grautönen zu arbeiten, dass man nachdenkt, was sind die Probleme in diesem Bereich, was sind die Vorteile in dem Bereich. Wenn wir das richtig machen, dann haben wir, glaube ich, mit der Volkspartei ein ausgezeichnetes Angebot, wo wir in allen Bereichen, ob das die Kinderbetreuung, ob das das Wohnen ist, ob das die soziale Situation ist, wenn jemand Hilfe braucht, dann soll er Hilfe in unserem Land bekommen, aber er soll nicht in einer sozialen Hängematte liegen dürfen. Und da muss man wissen, wen man auch hereinnimmt. Wenn jemand tatsächlich um Leib und Leben fürchtet und dann ganz ordentlich hereinkommt und soll ein schnelles Verfahren haben und soll sich hier sicher fühlen, geborgen fühlen. Aber wenn jemand hier hereinkommt und meint, dass er nur mit dem Nachzug dann nur unser Sozialsystem ausnützen kann und ein Wirtschaftsflüchtling ist, dann habe ich kein Verständnis dafür.
Wir hatten jetzt im Frühjahr die EU-Wahl auch. Man spricht immer von einem Rechtsruck in Europa. Befürchten Sie das auch für Österreich?
Mir hat die EU-Wahl eigentlich gut getan. Ich habe das Gefühl, dass man gesehen hat, ja, dass rechte Überlegungen Platz finden und stärker werden, aber es ist bei weitem nicht so intensiv ausgefallen, wie man das befürchtet oder vermutet hat. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt in Österreich. Die eine Sache ist, jemandem zuzuhören und die Dinge vielleicht einmal interessant zu finden, die man da vorschlägt. Die andere Sache ist dann wirklich auch dort das Kreuz zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass die Österreicherinnen und Österreicher eine stabile Mitte sich wünschen, Sicherheit wünschen, aber keinen Polizeistaat. Ich bin dafür und ich bin überzeugt, dass die Österreicherinnen und Österreicher der Demokratie das Wort sprechen. Und wir sind ein Garant dafür, dass Demokratie funktioniert in diesem Land.
Jetzt sind Sie auch der Obmann oder Parteiobmann der ÖVP Bregenz. Nach der Wahl ist immer vor der Wahl, es geht dann im März ja eigentlich gleich weiter mit den Gemeinderatswahlen. Sie kandidieren für den Bürgermeisterposten. Warum?
Na, da muss ich ein bisschen ausholen. unser Finanzminister und baldige Kommissar, der Magnus Brunner, war Parteiobmann in Bregenz und hat dann einfach als alter Freund von mir einmal gesagt, Roland, ich kann diese Aufgaben so nicht mehr wahrnehmen, bin so viel in Wien und habe so große Aufgaben, hilf mir, mach mir den Parteiobmann. Und das war dann eben im Spätherbst letzten Jahres der Fall. Und dann ist man auf den Weg gegangen und ich habe das gemacht, habe das gerne gemacht, habe volle Unterstützung bekommen von der Bregenzer Volkspartei. Und dann ist es darum gegangen, wer soll unser Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl werden. Und da hat man dann auch eigentlich mit der größeren Umfragen in der Stadt einmal die Leute gefragt, wer kann und wer soll. Und dann hat man festgestellt, und das war dann ziemlich klar, dieses Ergebnis, dass der Roland Frühstück als bekannter Bregenzer mit gewisser Erfahrung eigentlich das versuchen soll und versuchen kann und gewisse Chancen hat. Und dann habe ich 2-3 Mal darüber geschlafen, mit meiner Familie gesprochen und mit meinem direkten und nahesten Umfeld. Dann habe ich gesagt, ich mache das gerne, ich möchte das gerne machen und ich hoffe, dass ich da auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer finde. Und wenn ich das erreiche, dann werde ich diese Aufgabe mit Leidenschaft und Demut machen.
Jetzt, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Sie sind jetzt 66, da sind die meisten eher in Pension und nicht irgendwo in der Politik unterwegs. Warum ziehen Sie das Rathaus doch noch dem Liegestuhl vor?
Ja. Eigentlich fühle ich mich wohl. Ich habe jetzt zwar ein bisschen ein Knieproblem, aber das dürfte in ein paar Wochen wieder erledigt sein. Ich komme aus dem Sport. Und ich habe im Sport sehr oft entscheiden müssen bei Leistungsträgern, alt oder jung. Und ich habe mich einfach davon verabschiedet. Ich habe gesagt, gut oder schlecht. Und ich habe das Gefühl, dass ich das gut machen kann, dass ich engagiert bin, dass ich motiviert bin. Und es ist ja entscheidend, wie der Kopf funktioniert und nicht die Karosserie. Da bin ich eigentlich davon überzeugt, dass ich das schaffen kann. Übrigens, ich bin jetzt nicht der unglaubliche Udo Jürgens-Fan, aber er behauptet ja, mit 66 fängt das Leben an. Und dann habe ich absolut noch mehr als genug Energie, um das 6, 7, 8 Jahre noch zu machen.
Sie sind im Stadtrat seit 2000, wie wir schon gehört haben, seit 15 Jahren auch im Landtag aktiv. Wie viel Expertise bringen Sie jetzt oder würden Sie für den Bürgermeisterposten mitbringen?
Ich war 2 Perioden Stadtrat, einmal für Liegenschaften und dann für Bau und die ganze Zeit auch darüber hinweg für den Sport. Ich habe da, ich glaube, in Bregenz sehr viele Dinge herkriegt. Wichtig ist für mich, ich bin ein Politiker, der einen Kompromiss sucht. Ich höre den Leuten zu, das ist mir ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich bin draußen, ich bin in Vereinen, ich habe eine sehr, sehr lange, jahrzehntelange Erfahrung. Ich bin als Lehrer mit jungen Leuten sehr viel zusammen gewesen, habe da sehr viel Erfahrung und durfte jetzt eigentlich aus privaten Gründen sehr lange und sehr viel mit Pflege mich beschäftigen. Ich glaube, ich habe eine wirtschaftliche Ausbildung. Ich habe vor der Politik, war nicht immer nur das ganze Leben Politiker, habe vor der Politik in der Wirtschaft gearbeitet, dann studiert und war Lehrer. Ich glaube, ich habe eine Breite, die eigentlich dann hilft, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und dazu kommt aus meiner Sicht auch, man kann nicht everyone's darling immer sein. Man muss auch manchmal Nein sagen können. Und da glaube ich, haben wir ein kleines Manko in Bregenz und werden gewisse Dinge entwickeln müssen und werden schauen und sagen müssen, wir müssen auf die wirtschaftliche Situation der Stadt schauen, müssen aber Schwerpunkte setzen, wo können wir das und das machen, wo müssen wir diese und jene Dinge vielleicht anders überlegen und einmal ein Jahr, zwei aussetzen. Da glaube ich schon, dass ich mit meiner Erfahrung auch ins Land hinein dann, in den Bund, sehr viele gute Beziehungen, dass ich da für die Stadt Bregenz richtige Entscheidungen fällen kann und viel erreichen kann.
Man sagt immer, wenn es gut läuft, warum sollte man dann was ändern? Aber das sehen Sie in dem Fall anders?
Ich glaube, es läuft gut in Bregenz. Der Michael Ritsch hat ein Riesenglück. Er hat aus meiner Sicht nur Dinge jetzt realisiert, die die schwarze Regierung Lienhardt vorbereitet hat. Ich habe mal nachgedacht, ich finde fast nichts. Angefangen vom Umbau Festspielhaus zum Hallenbad, Pipeline fertig gemacht. Bahnhof wäre eigentlich nächstes Jahr fertig. Hätte er nicht damals gesagt, alles unterirdisch, wäre der Bahnhof jetzt fertig. Jetzt bin ich froh, dass man nochmal nachdenken kann drüber und jetzt Einstimmigkeit hat. Aber jetzt muss man Gas geben. Wir haben das Pech, als Bregenz den hässlichsten Bahnhof Österreichs zu haben. Das hat man gerade in einem Ranking veröffentlicht. Und da hätten wir müssen schon vor 3-4 Jahren sagen, das geht nicht. Und wenn es die ÖBB nicht macht, dann schicke ich den Bauhof dahin. Dann soll der Bauhof das anmalen, da soll der Bauhof schauen, dass der Lift funktioniert und dann schickt man die Rechnung der ÖBB. Man kann in Festspielzeiten nicht einen Bahnhof den Menschen präsentieren, so wie er jetzt in Bregenz vorliegt. Da sage ich einfach, es wirkt gut in Bregenz, es ist eine wunderschöne Stadt, da machen Menschen Urlaub, wir dürfen da leben, aber es gibt auch Dinge, die nicht gut funktionieren. Wohnen, was ist beim Wohnen in den letzten 5 Jahren passiert in Bregenz?
Zu wenig aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht zu wenig. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns damit beschäftigen. Der Bürgermeister bestellt Wohnungen. Also wenn man über Mietkaufwohnungen zum Beispiel spricht, dann muss ich mich als Bürgermeister, wenn ich in der Verantwortung wäre, mit der Vogevosi zusammensetzen oder mit anderen Bauträgern und sagen, wie können wir, man muss mal aufpassen, kann nur im sozialen, also im gemeinnützigen Wohnbau können Mietkaufwohnungen realisiert werden. Wie können wir trachten, dass junge Menschen Wohnraum kriegen und, da bin ich ganz besonders aktiv, wie können wir trachten, dass es Eigentum werden kann oder ist. Ich glaube, dass man viel mehr auf Dinge aufpasst, die einem gehören, als auf Dinge aufpasst, die man nur so zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. Verantwortung, Selbstverantwortung.
Mit dem Herr Bürgermeister Ritsch, den haben wir schon angesprochen, gibt es scheinbar eine Wette für die Landtagswahlen, wie wir mitbekommen haben. So rum stimmt es jetzt. Weniger als 10% für die ÖVP bei der Landtagswahl im Herbst, also wenn sie weniger als 10% verlieren, dann würde das Ehepaar Frühstück beim Hause Ritsch zum Essen eingeladen werden. Wenn es mehr als 10% sind, würde das umgekehrt funktionieren. Wie kommt man auf die Idee?
Ja, also der Michael Ritsch hat mir prognostiziert bei einer Veranstaltung, dass wir bei der Landtagswahl eine ordentliche Klatsche bekommen und mehr als 10% verlieren. Da habe ich gesagt, das glaube ich nie im Leben. Wir werden da deutlich besser werden, als er da prognostiziert. Und sollte das wirklich eintreffen, dann wird der von meiner Frau und mir mit seiner Frau zu uns zum Essen eingeladen. Ich hoffe, es gibt dann auch ein gutes Glas Wein dazu, nicht nur Essen. Und ich weiß nicht, wo er diese Überlegungen hernimmt. Ich finde, er ist da sehr, ja, negativ der ÖVP gegenüber eingestellt. Natürlich, bin ich überzeugt, werden wir da nicht dazu gewinnen, aber ich glaube, wir werden ein ausgezeichnetes Ergebnis machen und das wird man sehen. Titelt heute übrigens die VN auch, das Vertrauen in den Landeshauptmann ist da und das Vertrauen in die anderen Kandidaten ist weniger groß.
Mhm. Aber da würde man jetzt sagen, das Verhältnis zum Herr Ritsch ist jetzt doch eher freundschaftlich oder zumindest ist es ein eher angenehmes angenehme Konkurrenz.
Ich kenne den Michael Ritsch schon seit x Jahren und beobachte ihn. Er war Clubobmann auch im Landtag, aber er hat einen Landtag gehabt mit 3 oder 4 Abgeordneten. Das ist ein Hobby. Und wir haben 18, 19 Abgeordnete gehabt. Ich habe die Regierungsmitglieder. Das ist ein ganz anderer Job aus meiner Sicht. Ich habe gar nichts gegen ihn privat. Ich setze mich gern mit dem zusammen und diskutiere gewisse Dinge. Aber ich bin überzeugt, dass ich der bessere Kandidat bin für Bregenz. Will mit ihm nicht streiten. Das ist übrigens ein ganz ein wichtiger Punkt. Streit soll draußen bleiben. Und Humor muss auch Platz haben. Ich finde immer, dass es notwendig ist, dass man über sich auch mal lachen kann und dass man mal gewisse Dinge nicht so ernst nimmt und nicht persönlich nehmen darf. Und da haben wir wahrscheinlich eine gute Mischung. Wir können uns immer die Hand geben, wir können immer über gewisse Dinge hart diskutieren und intensiv diskutieren, aber wir haben dann auch wieder die Ruhe und Gelassenheit, dass wir einen Schritt zurückgehen und uns respektieren.
Also das heißt, egal wie die Wahl im Frühjahr dann ausgeht, der Zusammenarbeit sollte eigentlich kein Problem sein.
Nein, ich arbeite, egal wer dann erst ist, für Bregenz. Für mich ist es entscheidend, dass in der Stadt etwas weitergeht, dass wir noch besser, noch schöner, noch attraktiver werden für die Menschen, dass wir mehr für die Umwelt tun, mehr für die Radfahrer tun. Ich bin da wirklich ein Mensch, der versucht, diesen selbstgemachten Verkehr, da können wir viel ansetzen. Wir müssen nicht immer nur den Kopf uns zerbrechen, wer durchfährt und wer vorbeifährt. Da sind gewisse Dinge da, aber wir können den eigens produzierten Verkehr optimieren, da die Öffis ausbauen in der Stadt, selber versuchen, dass Radwege funktionieren, Gehwege verkürzen. Das sind für mich Dinge, die entscheidend sind. Auch kein Disco irgendwo am Rand. Ich möchte etwas in der Stadt haben, wo ich mit dem Bahnhof, am Zug ankomme, mit dem Bus ankomme, egal aus dem Bregenzer Wald oder aus Hohenems, und in Bregenz dann in der Innenstadt ausgehen kann und da etwas habe für junge Leute und die dann das nutzen und wieder mit den Öffis nach Hause fahren. Dann muss nicht Vater und Mutter um 2 Uhr in der Nacht noch jemanden abholen.
Mhm. Weil Sie jetzt gerade die Innenstadt auch ansprechen, die Bregenzer Fußgängerzone ist eigentlich schon seit den Bauarbeiten immer wieder Grund für Diskussionen. Wie stehen Sie dazu?
Ich habe dem Bürgermeister in einer öffentlichen Veranstaltung ganz am Anfang einmal gesagt, er soll doch versuchen, einen Zwischenschritt zu machen. Vielleicht, dass man in der Zeit, in der es wirklich ruhig ist in der Stadt und kalt und neblig, von November oder Oktober bis März ein Einbahnsystem zu haben und Begegnungszonen zu installieren, sodass ich auch zur Metzgerei einmal in der Nähe hinfahren kann, sodass ich beim Physiotherapeut oder beim Apotheker, wenn ich Einbahnsituation in die Kirchstraße machen würde. Aber der Roland Frühstück wird das jetzt hier nicht festlegen. Ich glaube, da müssen Experten her, da muss man hinsitzen und sagen, was ist der Bedarf der Bevölkerung, was ist der Bedarf von Handel und Wirtschaft. Wir müssen überlegen, wie wir bekämpfen, dass immer mehr Menschen im Internet ihre Einkäufe um 22 Uhr in der Nacht tätigen und dann am nächsten Tag die Kleinbusse irgendwo herumstehen und die Pakete liefern. Wir müssen schauen, dass der Handel auch überlebt. Es geht mir gar nicht nur um den Handel selber und die Umsatzzahlen. Es geht mir auch darum, wo die nächste Generation die Lehrstelle hat. Mhm. Wir müssen ja auch wissen, wer im Handel alles beschäftigt ist. Und wenn wir da nicht versuchen, eine Stadt zu haben, in der Handel funktioniert, dann werden wir einen Baufleck machen. Und dann können wir eine Fußgängerzone haben, aber wenn da keine gescheite Lokale sind, wenn da keine anständige Handelssituation existiert, dann wird das schwierig werden. Und deswegen nachdenken mit dem Handel gemeinsam, mit den Bewohnern selber, das ist auch eine schwierige Situation, aber auch mit den Menschen, die kommen, in die Stadt hereinkommen und einkaufen wollen, dass man da einen Konsens findet. Und gar nichts dagegen, wenn man sagt, in der wirklich attraktiven Tourismuszeit von Juni, Juli, August bis Mitte September, bis jetzt, wenn die Schule anfängt, dass man da eine reine Fußgängerzone hat, super. Mhm. Außerdem bin ich überzeugt, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben, aber da ist mir jetzt ein bisschen am Reparieren. Ich habe mir da Klagenfurt einmal angeschaut als Beispiel. In Zeiten wie diesen, in diesen klimatischen Situationen, die wir jetzt immer erleben, brauchen wir Schatten, brauchen wir Situationen, wo man ohne zu kommen, konsumieren auch einmal irgendwo hinsitzen kann, sich erholen kann. Wir müssen überlegen, Fahrradfahren super, aber nicht jede Fußgängerzone ist eine Radrennbahn. Und auch da muss man nachdenken, es gibt mittlerweile Fußgängerzonen, wo man das Rad schieben muss. Vielleicht gibt es nicht jede Straße, wo man schieben muss, aber es gibt dann vielleicht gewisse Straßen, wo man sagen muss, absteigen und durchschieben. Mhm.
Sie haben es schon erwähnt, Sie sind eigentlich gelernter Lehrer. Die Schule hat jetzt gerade wieder begonnen, aber der Lehrermangel ist immer noch ein großes Problem. Wie dramatisch ist jetzt die Situation aus Ihrer Sicht?
Also, es hört sich vielleicht nicht sehr nett an, wenn man jetzt Kinder hat, die in der Schule sind, aber wir haben keinen wirklichen Lehrermangel. Vorarlberg ist das Land, das im Pflichtschulbereich die meisten Lehrer über das Muss hinaus installiert von ganz Österreich. Wir haben ungefähr 300 Lehrer, die wir eigentlich noch zusätzlich einsetzen in der Schule. Und Kärnten, Salzburg, die haben das gar nicht. Jetzt kann man schon sagen, es ist eine Sensation, wenn ich mit 24 Kindern in der Volksschule eine Begleitlehrerin habe oder nicht klassenführende Lehrerin bin und ich setze mich dafür ein. Aber wenn es dann das eine oder andere Mal, ich glaube, es fällt eine im ganzen Land im Moment eine Vollstelle und eine Handvoll oder zwei Handvoll Teillehrerinnen oder Lehrer. Wenn das dann fällt, dann müssen wir damit leben, dann müssen wir das umgehen, jeden einzelnen Fall anschauen. Und da bin ich so froh, dass wir unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, dass wir die Bildungsdirektion haben, die Landesrätin, dass so viele Menschen sich darum kümmern und versuchen, diese Dinge zu reparieren. Sie müssen überlegen, Kärnten hat jetzt zum Beispiel ist hergegangen und hat alle Kleinschulen geschlossen. Wir haben bis auf ganz wenige Gemeinden, in jeder Gemeinde, wo wir zwei Handvoll oder eine Handvoll Kinder haben, die Situation, dass wir, wenn es notwendig ist, Schulräume haben und zumindest in der Volksschule eine Lehrerin haben, die diese Kinder dort unterrichtet. Mir hat das super gefallen und der Landeshauptmann Wallner steht auch dazu, wie Sausgruber das auch mal damals gesagt hat. Wir müssen schauen, dass wir auch in den Klein- und Kleinstgemeinden lebenswerte Situationen schaffen. Das heißt, wir müssen nachdenken, wie kann ich meine Kinder erziehen, wie kann ich meine Einkäufe tätigen, gibt es ein Gasthaus oder nicht. Diese Dinge, manchmal wird es nicht möglich sein, aber grundsätzlich hat es einen hohen Wert. Dann halte ich auch die nächste Generation in diesen Regionen und dann gibt es nicht diese Flucht in die Stadt alleine. Und da, glaube ich, haben wir einen guten Weg. Da ist Vorarlberg sensationell unterwegs und macht einen großartigen Job.
Mhm. Neben der Politik waren Sie ja ganz lang oder sind Sie immer noch im Handball tätig. Wenn Sie da jetzt an Ihre Handballkarriere als aktiver Spieler auch zurückdenken, was war denn für Sie da so das größte Highlight?
Als aktiver Spieler war ich für Vorarlberg und halb Österreich ein ordentlicher Spieler. Aber wirklich Spitzensport habe ich eigentlich als Funktionär betrieben. Da habe ich es geschafft, dass ich mit Bregenz x-mal aufgestiegen bin, 9-mal Meister wurde und in Verantwortung war und dass ich wirklich ein paar Mal 100 Europacup spiele und davon etliche in der Champions League. Also das sind die Dinge. Und da war, das wissen alle, die ein bisschen über 50 sind, immer noch, dass wir Magdeburg damals in der Champions League einmal daheim geschlagen haben. Historisches Erlebnis. Worauf ich aber wirklich stolz bin, das ist, dass wir seit 20 Jahren, 25 Jahren in der höchsten Liga sind. Das muss man mal hinaufkommen ist eine Sache, oben sich halten ist die andere Sache, dass wir 250 Mädchen und Burschen haben, die bei uns Handball spielen. Ich mache selber nur, das ist eigentlich mein einziger Job, den ich im Verein noch mache. Ich bin Ehrenobmann, aber ich bin leidenschaftlicher Mädchentrainer. Ich habe mit den U12 Mädchen begonnen, U14, jetzt kommen sie U16. Meine Frau begleitet mich zu den Spielen. Ich mache da zwei- oder dreimal Training. Es sind 16, 17 tolle Mädels. Wir gewinnen oft, verlieren manchmal und das macht mir extrem viel Spaß. Da bin ich stolz darauf, dass der Verein funktioniert und da sieht man auch, da komme ich her, das ist meine Leidenschaft und das mache ich jetzt nur 1, 2, 3 Jahre, bis es halt dann gar nicht mehr geht und dann würde ich nur noch zuschauen.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind nur Trainer. Was lässt sich da überleiten aufs Bürgermeisteramt denn vielleicht, was man da auch aus der Trainerkarriere mitnehmen kann?
Das ist relativ leicht. Also da gibt es ganz eindeutig für mich etwas, wo ich glaube, da haben wir übrigens auch noch Möglichkeiten in der Stadt, die weichen Themen. Also für mich ist entscheidend, Ehrenamt ist etwas, ohne dass die Gesellschaft nicht auskommt. Jetzt muss das nicht der Handballverein sein. Das gilt für mich für die Musik. Das gilt für mich für die Feuerwehr. Das gilt für mich für die alle Dinge, die Alpenvereine, Sportvereine, Kulturvereine, wenn wir das einmal anschauen, was das an Zusammenhalt gibt und dann, wenn wir mal in Notsituationen kommen, wie uns das alles stärkt, dann muss man wissen, was ich wirklich glaube, wo wir hin müssen. Wir müssen Politik auch für die Bregenzerinnen und Bregenzer machen, nicht nur für die Touristen, die zu uns kommen. Und da muss man auch nachdenken, und wie funktioniert Pflege? Ganz ein wichtiger Punkt. Wie funktioniert Kinderbetreuung? Muss ich wirklich, Entschuldigung, wenn ich es so brutal sage, diese Straße asphaltieren nächstes Jahr? Oder soll ich versuchen, nochmal zwei Kinderbetreuerinnen in die Stadt zu bekommen, damit Beruf und Familie sich vereinbaren lässt? Aber ich habe ja ganz eine klare Position. Die jungen Menschen haben sich entschieden. Da bin ich nicht so, wie meine Stammpartei vor 10 Jahren gedacht hat. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist entscheidend, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, wenn wir Kinder haben, dass wir unser Leben so meistern können, dass wir alles unter einen Hut bekommen, gute Eltern mit Elternzeit haben, aber auch gute Betreuungszeiten. Die jungen Menschen haben gesagt, wir wollen das, Ich als Politiker habe zugehört, ich bin dann in der Verantwortung und muss da reagieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und da, das gehört bis zu den Parkanlagen, Spielplätzen, Friedhöfe. Friedhöfe muss man sich anschauen, ist für mich auch noch so ein spannender Punkt. Ich glaube, dass Friedhöfe zu Aufenthaltsplätzen werden, weil immer weniger, wo ich angefangen habe, Politik, habe gesagt, wir brauchen einen Friedhof. Heute sind sie fast leer, die Friedhöfe, weil alles nur noch Urnenbeisetzungen sind. Dafür könnte man jetzt aber wie eine Art Parkanlage daraus machen und Urnenplätze haben. Mehr Bänke, mehr große Bäume, mehr Schatten. Ich finde, da ist in Rankweil ein super Projekt in Entwicklung und das werde ich mir sicher auch anschauen.
Mhm. Wenn Sie jetzt auf die Stadt Bregenz schauen, welches Thema macht Ihnen am meisten Sorgen?
Ich glaube, das ist einfach. Da muss ich sagen, das Herzstück ist für mich Bahnhof, Seestadt, Weiherviertel. Ich glaube, da haben wir die nächsten 10 Jahre ganz intensiven Bedarf, flott weiterzumachen. Und zwar miteinander. Und das muss etwas werden, wo man Aufenthaltsqualität hat, wo man die klassische Stadtmitte nicht konkurriert, sondern es soll ineinander fließen. Ich erwarte mir dort eindeutig etwas, wo junge Menschen Freizeit haben können, Kultur haben können. Ich möchte aber auch etwas Hochwertiges, für mich eine Rooftop-Bar, irgendetwas, wo man sagt, da sieht man auch auf den See. Wir haben ja eigentlich dort so eine schöne Situation am See, aber wir haben nirgends die Möglichkeit hinauszuschauen auf den See. Das finde ich, würde mir auch sehr gut gefallen. Also da geht es los. Im Vorkloster, glaube ich, müssen wir nachdenken, wie gehen wir mit der Rheinstraße um. Für mich ist die Bahnsituation im Vorkloster an den See, die Schranke, die immer so und so lang geschlossen ist, der Situation, da muss man mal nachdenken und mit den ÖBB verhandeln, für Fußgänger und Fahrradfahrer eine Unterführungssituation zu schaffen, damit man da nicht 4, 5, 6 Zuglängen warten muss im Sommer. Das sind so die wichtigen Dinge, aber nochmal, da komme ich gerne nochmal darauf zurück. Bahnhof, Seestadt, Weiherviertel, das sind so die Dinge, wo man sagt, da müssen wir entwickeln und dann habe ich ein gutes Gefühl. Immer den See näher an die Stadt bringen, das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm. Gab es in Ihrer Karriere mal einen Moment, wo Sie die Politikkarriere in Zweifel gezogen haben und vielleicht schon kurz davor waren, doch alles zu verwerfen?
Nein. Also für mich ist tatsächlich so, dass das ist eigentlich das, ich habe mir genauso wie als Lehrer oder als wirklich ein Glück im Leben gehabt. Ich bin leidenschaftlich gerne in die Schule gegangen, ich habe die Schüler und die Kollegen geliebt. Ich bin das ganze Leben dem Handballsport verschrieben. Da hat es auch schwierige Situationen gegeben, wenn das Geld nicht gereicht hat oder wenn Spieler irgendwo verletzt waren und du wolltest unbedingt das nächste Spiel gewinnen oder du hast einmal irgendwie einen Abstieg durchleben müssen. Und so ist es in der Politik auch gewesen. Ich bin mit voller Leidenschaft da hinein. Ich habe mal einen Blödsinn gemacht mit dem Autofahren, das weiß auch die ganze Welt. Solche Dinge vergisst man nie, wenn man mal ein Glas Wein getrunken hat und dann trotzdem dumm ist und ins Auto steigt. Das sind schwierige Dinge. Ich habe in Corona-Zeiten, wo man tatsächlich Monat für Monat um 6 Uhr sind die Informationen hereingekommen, was ist los, die Regierung hat das und das sich jeden Morgen getroffen. Wir haben dann die To-Dos bekommen, was passiert, da hat man nicht gewusst, was jetzt passiert, wie geht man mit der Wirtschaft um, wie geht man mit dem Tourismus um, muss man Lockdown, muss man nicht Lockdown, was machen wir. Das waren unglaubliche Belastungen, genauso wo die Flüchtlingssituation war oder Wirtschaft. Aber ich glaube, das ist Führungsqualität. In solchen Situationen müssen Leute, da zähle ich mich jetzt in kleinsten Bereichen dazu, müssen Verantwortung übernehmen und müssen dann funktionieren. Wenn wir bei schönem Wetter und bei einem schönen Ausflug Hallo sagen und Grüß Gott, das gilt nicht. Mhm. Es gilt, wenn tatsächlich echte Sorge ist, dann muss eine Regierung, dann müssen Parlamentarier funktionieren, zusammenhalten und das tun wir übrigens auch. Das ist aus meiner Sicht in Vorarlberg eine große Qualität. Da schaut man dann nicht auf Farben. Wenn es wirklich brennt, dann helfen wir zusammen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Frühstück. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich mich für das Dabeisein bedanken und hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus einschalten. Musik